NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Also ich glaube, Leid mit Geld in die Waagschale zu bringen, ist sowieso schwierig. Also was wir hier mit den Anerkennungsleistungen machen, ist ja die Unterstützung der betroffenen Person in Anerkennung des Leides, damit sie im Grunde genommen nach vorne blicken kann.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich mir das anders gewünscht hätte, aber ich sehe die Verantwortung nicht bei den Betroffenen, schon gar nicht bei der BV.
Ich sehe das so, dass man hier einfach eine zusätzliche Hürde schafft, um eine betroffenen Gruppe erstmal von möglichen Leistungen abzuschneiden, um so das gesamte Ausmaß an Zahlungen besser kontrollieren zu können.
Vor 2 Jahren, am 25. Januar 2024, da wurde die sogenannte Forum-Studie veröffentlicht. Ein unabhängiger Forschungsverband hatte sich intensiv mit dem Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche beschäftigt. Untersucht wurden damals nicht nur Strukturen, die Missbrauch in der Kirche begünstigt haben, sondern es wurden auch Empfehlungen ausgesprochen, die unter anderem einheitliche Standards bei den Anerkennungsleistungen für das erlittene Leid und bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in den Landeskirchen und diakonischen Werken vorsahen.
In dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft, blicken wir vor allem nach Niedersachsen und Bremen. Denn dort gilt, wie auch bundesweit, seit dem 1. Januar eine neue Ordnung für die Anerkennungsverfahren in den evangelischen Kirchen. Und wir schauen auf das Projekt URAG. Das steht für Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission, eine Kommission, deren Arbeit eigentlich schon im vergangenen März starten sollte. Aber die URAG hat in Niedersachsen und Bremen ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen. Warum eigentlich? Auch darum geht es in diesem Podcast. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Michael Hollenbach
und Florian Breitmeier.
Einer der zentralen Punkte infolge der Forum-Missbrauchsstudie war für die Betroffenen vor allem, wie leisten die evangelischen Kirchen künftig eine transparente, einheitliche und, soweit man überhaupt davon sprechen kann, eine angemessene Anerkennungszahlung für das erlittene Leid. In vielen Fällen wurden früher nämlich Beträge gezahlt, die sich häufig zwischen 5.000 und 10.000 Euro bewegten. Schon seit Sommer 2022 hat man in der EKD, in der Evangelischen Kirche in Deutschland, gemeinsam mit Betroffenen an einer Reform der bisherigen Verfahren zu den Anerkennungsleistungen gearbeitet. Diese fielen bislang in den 20 Landeskirchen und der Diakonie teilweise sehr unterschiedlich aus. Im März vergangenen Jahres einigte sich die EKD auf eine neue, sogenannte Anerkennungsrichtlinie. Das Ziel: Einheitlichkeit, Vergleichbarkeit, Verbindlichkeit und Transparenz.
Und eines ist dabei wichtig, und das muss man wissen, dass nämlich eine auf Ebene der EKD erarbeitete Richtlinie, die muss nämlich anders als ein einheitliches Kirchengesetz erst noch in den jeweiligen Landeskirchen in Kraft gesetzt werden. Mit Beginn des neuen Jahres haben die EKD und die Diakonie verkündet, dass dieses neue Verfahren für Anerkennungsleistungen für Betroffene an den Start gehe. Und das gelte auch für die evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen, sagt Christian Fräking. Er ist der Präsident des Kirchenamtes der Schaumburg-Lippischen Landeskirche und Mitglied im Rat der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen.
Erstmal sind wir froh, dass wir das geschafft haben, rechtzeitig zum Jahreswechsel das Anerkennungsverfahren zu novellieren. Ziel war es ja, eine Einheitlichkeit innerhalb der EKD, also innerhalb der gesamten Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, herzustellen. Und aus Sicht einer Person, die schon lange Zeit in der Einheit oder in der Vielfalt der EKD tätig ist, muss ich sagen, bin ich eigentlich erfreut, dass sich alle auf den Weg gemacht haben und wir ja absehen, dass jetzt im Jahre 26 im Grunde genommen die Einheitlichkeit hergestellt wird. Bei anderen Vorhaben, die groß beginnen, endet die Einheit manchmal, dass 10 Kirchen dann zustimmen und der Rest das nicht tut. Also insofern bin ich da sehr optimistisch, dass das funktionieren wird.
Das große Ziel war für die jeweils regionalen Kommissionen, die Verfahren und die Höhe der Anerkennungsleistungen zu vereinheitlichen. Aber dieses Ziel habe man nicht erreicht, das meint zumindest Jakob Feistauer von der betroffenen Initiative Vertuschung beenden.
Man ist überhaupt gar nicht gemeinsam an den Start gegangen. Erstens sind die ganzen Ostverbünde draußen geblieben und auch bei den Verbünden, die jetzt von sich behaupten, an den Start gegangen zu sein, gibt es viele, die ausgeschert sind.
Schauen wir uns das mal genauer an. Bundesweit gibt es 10 regionale Verbünde, in denen neue Anerkennungsverfahren angewendet werden sollen. Aber, wie schon gehört, in den ostdeutschen Verbünden, nämlich der Mitteldeutschen Kirche, der Kirche in Sachsen und Berlin-Brandenburg, da soll der Start erst bis zum Sommer erfolgen.
Und für die evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen gelten nun einheitliche Standards für die Anerkennungsverfahren, aber es gibt Unterschiede zu der Anerkennungsrichtlinie, die auf der Ebene der EKD beschlossen wurde. So heißt es für Niedersachsen und Bremen beim Thema Anerkennungsleistungen, dass diese dann gezahlt werden, wenn eine besondere Verantwortung der kirchlichen Institution gegenüber der betroffenen Person vorliegt. Und außerdem ist ein weiteres Kriterium, dass die Durchsetzung von Ansprüchen auf Schadenersatz und oder Schmerzensgeld vor Gericht nicht möglich oder für die betroffene Person nicht zumutbar ist. Auf den Punkt der Zumutbarkeit, der wie gesagt nicht in der EKD-Richtlinie zu den Anerkennungsleistungen steht, gehen wir gleich nochmal ein. Zunächst aber zum zweiten abweichenden Punkt der besonderen institutionellen Verantwortung. Auch der ist eine Besonderheit der neuen Anerkennungsordnung in Niedersachsen und Bremen. Was heißt das nun konkret? Wann kann eine besondere institutionelle Verantwortung vermutet werden?
Das buchstabiert die neue Anerkennungsordnung in Niedersachsen durchaus detailliert aus, also quasi kataloghaft, nämlich unter 3 Punkten A, B und C. Und unter A, da heißt es sinngemäß, dass eine institutionelle Verantwortung dann vorliegt, wenn sexualisierte Gewalt von kirchlichen Mitarbeitenden in kirchlichen Räumen verübt wird. Also das wird gegebenenfalls dann der Missbrauch im Pfarrhaus zum Beispiel sein oder Missbrauch im Gemeindezentrum. Dann geht es unter B um Fälle, die von kirchlichen Mitarbeitenden außerhalb des räumlichen Verantwortungsbereichs der Kirche verübt wurden, es aber einen dienstlichen oder ehrenamtlichen Auftrag gab, weshalb sich nämlich der Mitarbeitende an eben diesem Ort befinden sollte. Als mögliches Beispiel würde ich da nennen, sexualisierte Gewalt eines kirchlichen Mitarbeitenden oder Ehrenamtlichen während einer Konfirmandenfreizeit. Und dann wird unter dem Punkt C noch eingegangen auf sexualisierte Gewalt, die im räumlichen Verantwortungsbereich einer kirchlichen Institution geschehen ist, die aber nicht von kirchlichen Mitarbeitenden verübt wurde, die kirchlichen Mitarbeitenden diese Tat aber hätten verhindern können. Also hier wäre zum Beispiel ein Jugendleiter zu nennen, der nicht einschreitet, wenn er mitbekommt, dass sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen während einer kirchlichen Veranstaltung stattfindet oder aber Präventionsrichtlinien sträflich missachtet werden.
Ja, das ist ja alles genau katalogisiert. Der Kirchenjurist Christian Frerkin, der erläutert nochmal, wann sich die Kirche unter anderem nicht verantwortlich fühlt.
Also eine Person, die sexualisierte Gewalt beispielsweise nach einer kirchlichen Veranstaltung von einem weiteren Teilnehmer dieser Veranstaltung, also auf dem Weg nach dem Gottesdienst passiert irgendetwas. Das wird sich die Kirche in diesem Fall jedenfalls nicht zurechnen lassen, obwohl es im kirchlichen Umfeld passiert ist.
Ich habe dann nochmal bei Christian Frerkin nachgefragt, ob es da nicht doch einen großen Grau- und Grenzbereich gibt, wenn kirchliche Mitarbeitende, naja, zum Beispiel über Grooming Kontakte im kirchlichen Umfeld anbahnen, die Übergriffe dann aber im privaten Bereich passieren.
Wenn das eine Person ist, die bei dem Diakon in die Jugendgruppe geht und es findet dann mit demselben im privaten Bereich statt, dann ist es eine Sache, die wir uns auch zurechnen lassen werden. weil der Diakon sozusagen mit anvertrauten Personen und gerade eben für den Bereich der Pastorinnen und Pastoren trennen wir ja im Grundsatz nicht zwischen privat und dienstlich, weil sich das gar nicht so trennen lässt.
Das ist eine klare Aussage des Kirchenjuristen und doch bleiben für mich da offene Fragen mit Blick auf diesen ABC-Katalog der Anerkennungsordnung. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, was ist mit Fällen, wenn zum Beispiel ein Diakon mit befreundeten Eltern eines Kindes gemeinsam in den Urlaub fährt und dort das Kind, das zwar zur Gemeinde gehört, aber in keiner Jugendgruppe aktiv ist, missbraucht wird. Haben dann die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt? Hat der Diakon seine in der Gemeinde geknüpften Kontakte zu den Eltern im gemeinsamen Urlaub ausgenutzt? Und es greift dann doch eine institutionelle Verantwortung? Also da gibt's dann sicherlich noch Fragen über Fragen.
Und es gibt noch einen weiteren Punkt, bei dem die evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen von der bundesweiten EKD-Linie abweichen. Danach soll nämlich die Anerkennungskommission die Möglichkeit haben, Betroffene darauf hinzuweisen, dass sie den zivilrechtlichen Weg beschreiten, also vor Gericht klagen, falls der Täter noch lebt und der Fall noch nicht verjährt ist. Das wollten wir von Christian Frerkin nochmal genauer wissen, um welche Fälle es da geht.
Es geht vornehmlich um zukünftige Fälle, bei denen natürlich wir durch die Einführung von Schutzkonzepten, von Awareness in unseren Systemen im Grunde genommen die Standards so hochgefahren haben, dass wir sagen, wie konnte das passieren und konnte das deswegen passieren, weil eine Person, jetzt sage ich mal, von Grund auf böse ist und das System es sozusagen nicht verhindern konnte. Und diese Person ist habhaft noch. Also die meisten Fälle, die wir jetzt verhandeln, sind ja die Täter gestorben. Und wir haben einen laufenden Fall. Und dort kommt eine Person, die sagt, ich schere mich nicht drum, ich gehe nur zu Ihnen. Also ich gehe auch nicht zur Staatsanwaltschaft, ich versuche das gar nicht. Obwohl wir beispielsweise eben mit diesen Unterstützungsleistungen, die wir ja auch noch geben als Kirchen, einen Strafverteidiger oder einen Anwalt ihr oder ihm an die Seite gegeben haben. Und wenn die Kommission eben feststellt, dass man das auch hätte versuchen können, dann gehen wir davon aus, dass die Kommission in dem Verfahren sagt, das ist jetzt hier nicht beendet, sondern bitte versuchen Sie es doch. Also es geht im Grunde genommen darum zu sagen, wir verhalten uns rechtstreu und machen hier nicht ein Subsystem, wo wir sagen, das hat keinen Bezug zu unserer staatlichen Gerichtsbarkeit.
Warum aber gehen Kirche und Diakonie in Niedersachsen und Bremen diesen Sonderweg mit dem Hinweis auf die institutionelle Verantwortung und eben auf die Zumutbarkeit einer zivilrechtlichen Klage? Kerstin Krebs, Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Hannoverschen Landeskirche, hat dazu eine klare Meinung.
Also es gibt eine Anerkennungskommission, die darüber entscheiden soll, ob es zumutbar ist oder nicht. Und natürlich liegt es überhaupt nicht im Ermessen der Anerkennungskommission, die über diese Zumutbarkeit zu entscheiden. Und das widerspricht genau dem, was in der Präambel der Anerkennungsrichtlinien bzw. Anerkennungsordnung hier bei uns steht.
In dieser Präambel, die Kerstin Krebs erwähnt hat, ist nämlich selbst von kirchlicher Verantwortung für das Unrecht die Rede, das Menschen im Raum der evangelischen Kirche und in der Diakonie erlitten haben. Auch Leid, Schutz und Aufarbeitung werden in dieser Präambel erwähnt. Doch unabhängig davon, letztendlich müssen Betroffene nun in der neuen Ordnung in ihrem Antrag nicht nur deutlich machen, dass die geschilderte Tat als plausibel bewertet werden kann, sondern sie werden sicherlich auch den Aspekt der institutionellen Verantwortung und in bestimmten Fällen auch die Zumutbarkeit eines Zivilprozesses mitbedenken.
Die Anerkennungsrichtlinien, so wie wir sie jetzt vorliegen haben, erzeugen einen enormen Druck auf die Betroffenen. Das ist genau das, was vermieden werden sollte. Und es ist nicht wirklich löblich für die Konföderation, dass sie diesen Weg gewählt haben und sich da ausgrenzen.
Und auch Jakob Feisthauer, Sprecher der Betroffeneninitiative Vertuschung beenden, wundert sich über das Vorgehen der evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen.
Warum man das jetzt in Hannover machen will, ich finde es auch sehr merkwürdig. Vor allen Dingen hat Jens Lehmann, der Präsident des Landeskirchenamtes, ja gesagt, dass das nur ganz, ganz wenige Fälle betreffen würde. Ich habe mir dann gedacht, naja, wenn das so wenig Fälle wären, dann könnte man es ja auch im Prinzip ignorieren. Ich sehe das so oder ich befürchte, dass man hier einfach eine zusätzliche Hürde schafft, um eine Betroffenengruppe erstmal von möglichen Leistungen abzuschneiden, um so das gesamte Ausmaß an Zahlungen besser kontrollieren zu können.
Kommen wir mit Blick auf die Anerkennungsleistungen zum Thema Geld. Die möglichen Zahlungen bestehen künftig aus zwei Säulen. Eine individuelle Zahlung, da erhalten die Betroffenen in Anerkennung der Tatumstände und der Spätfolgen der sexualisierten Gewalt Geld. Hierbei soll es auch keine Obergrenze geben. Und dann soll es zusätzlich noch einen Pauschalbetrag von 15.000 Euro geben, allerdings nur dann, wenn die Tat auch nach staatlichem Recht strafbar war oder es heute ist. Christian Freerking will das aber nicht als eine Entschädigung verstanden wissen.
Also ich glaube, Leid mit Geld in die Waagschale zu bringen, ist sowieso schwierig. Also was wir hier mit den Anerkennungsleistungen machen, ist ja die Unterstützung der betroffenen Person in Anerkennung des Leides, damit sie im Grunde genommen nach vorne blicken kann. Und vielleicht ist es so, wenn meine Tochter ein Geschenk kriegt, dann freut sie sich. Aber wie lange die Freude anhält, hängt nicht von dem Preis des Geschenkes ab. Also diese Frage Kompensation von Leid und Suche nach Heilung mit Geld ist schwierig. Finde ich also vom Grundsatz schwierig. Aber wir haben dieses Verfahren jetzt gewählt. Deswegen stehe ich auch dazu, dass es richtig ist.
Man darf gespannt sein, wie das neue Verfahren der Anerkennungsleistung in der Praxis dann läuft, welche Summen letztendlich gezahlt werden und ob es dann wirklich eine Vergleichbarkeit gibt.
Jetzt wollen wir uns einem anderen zentralen Thema jener Punkte zuwenden, die nach der Forum-Studie seitens der Evangelischen Kirche in die Wege geleitet wurden bzw. werden sollten, nämlich der URAG, der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission. Davon gibt es bundesweit 9. 7 URAGs haben im vergangenen Jahr ihre Arbeit aufgenommen. Nur in Sachsen und Niedersachsen-Bremen kommt die Arbeit der URAG nicht so recht in Gang, wie es eigentlich geplant war. Die URAGs setzen sich zusammen aus Vertreterinnen der Kirchen und Diakonie, der Landesregierungen und von Betroffenen. Aber was sind eigentlich die Aufgaben der URAGs, der Unabhängigen Regionalen Aufarbeitungskommission? Das erklärt Ute Dortschok. Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle der URAG Niedersachsen-Bremen.
Die Aufgaben sind vielfältig und zwar soll diese Kommission dann das Ausmaß sexualisierter Gewalt auf der regionalen Ebene genauer beziffern und herausfinden. Dann soll die Kommission auch qualitativ arbeiten und Strukturen analysieren, die Gewalt begünstigen oder Aufdeckung erschweren. Die Kommission hat die Aufgabe, den Umgang mit Betroffenen in diesen Verfahren zu analysieren und zu evaluieren und individuelle Aufarbeitung von Betroffenen zu ermöglichen oder zu fördern. Und außerdem soll sie Landeskirchen und Landesverbände beraten und unterstützen bei institutioneller Aufarbeitung und dies auch evaluieren.
Eigentlich sollte auch die Regionale Aufarbeitungskommission für Niedersachsen und Bremen im März 2025 starten. Fast ein Jahr ist seitdem vergangen, aber die erste Sitzung hat bislang immer noch nicht stattgefunden. Florian, woran liegt das?
Ja, das liegt vor allem daran, dass das Land Niedersachsen seine 2 Delegierten noch nicht benannt hat. Dazu muss man wissen, eine erste Benennung von Delegierten Anfang des vergangenen Jahres, die verlief nicht konfliktfrei, denn die beiden Vertreterinnen des Landes Niedersachsen haben ihre Benennung damals quasi wieder zurückgezogen, nachdem nämlich von betroffenen Seite Kritik geäußert wurde, dass die beiden Benannten durch ehrenamtliche Tätigkeiten eine zu große Nähe zur evangelischen Kirche aufweisen würden. Also deren fachliche Kompetenz für das Amt, die wurde übrigens ausdrücklich nicht in Frage gestellt, aber eben die Frage aufgeworfen, ob die beiden eben wegen ihres ehrenamtlichen Engagements in der Kirche möglicherweise, ich sage jetzt mal, eine Unwucht in die URAG hineinbringen könnten, weil es eben auch noch 3 von der Kirche und Diakonie benannte Delegierte in dieser unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommission gibt.
Nach fast einem Jahr, einem Ministerpräsidentenwechsel in Niedersachsen inklusive, will die rot-grüne Landesregierung nun aber offenbar Namen nennen. Das sagt zumindest der Sprecher der Konföderation Niedersächsischer Kirchen, Benjamin Simon Hinkelmann.
Wir hoffen, dass die Landesregierung zeitnah Vertreter benennt, sodass die URAG zeitnah ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Und wir sind auch ganz optimistisch, dass das funktionieren wird.
Die URAG hat aber noch eine weitere Baustelle. Und jetzt wird es etwas kompliziert. Es geht um die drei Betroffenen, die in der URAG mitarbeiten sollen. Da fand nämlich in einem Fall eine sogenannte Umbenennung statt. Konkret, ein Betroffener, Jakob Feistauer, wurde zunächst, wie zwei andere auch, von einem Kreis von Betroffenen als Delegierter für die URAG gewählt. Das war im Februar 2025. Einige Wochen später aber wurde der gewählte Jakob Feistauer von der betroffenen Vertretung der URAG Niedersachsen-Bremen abgewählt. Jakob Feistauer engagiert sich in der betroffenen Initiative Vertuschung beenden, spart sich ja nicht mit deutlicher Kritik und sucht in einem Podcast offensiv die Öffentlichkeit. Als die betroffenen Delegierten für die URAG in einer kirchlichen Pressemitteilung Anfang September öffentlich gemacht wurden, da war Jakob Feistauer nicht dabei, obwohl er ja Anfang des vergangenen Jahres in einem Wahlverfahren als Delegierter für die URAG von betroffenen Seite benannt wurde. Florian, was ist da passiert?
Da muss man ein bisschen erklärend ausholen, aber es zeigt exemplarisch eben den komplizierten Prozess, wenn sich so ein neues Gremium wie eine unabhängige regionale Aufarbeitungskommission bilden soll. Eine kurze Version der Geschichte dieser Umbenennung wäre, Jakob Feistauer, der hat das Vertrauen innerhalb der betroffenen Vertretung verloren, sodass diese dann entschieden hat, einen anderen Betroffenen anstatt seiner in die URAG entsenden zu wollen. Allerdings, es ist, wie gesagt, komplizierter. Und die Betroffenenvertretung führt für die Abwahl Jakob Feisthauers vor allem zwei Gründe an, nämlich dieser wolle in der Betroffenenvertretung nicht mitarbeiten, sondern in Anführungsstrichen sage ich das mal nur Mitglied der URAG sein. Und zweitens ist von einem Vertrauensbruch die Rede. Und unseren Recherchen zufolge spielt dabei unter anderem eine E-Mail eine Rolle, die Jakob Feistauer über die Geschäftsstelle der URAG an die beiden damals vom Land Niedersachsen benannten Delegierten weitergeleitet sehen wollte. Und diese Mail ging dann von der URAG-Geschäftsstelle aus, aber an einen größeren Personenkreis, als Jakob Feistauer dies in der Anrede seiner Mail adressiert hatte. Und die Leiterin der Geschäftsstelle der URAG, die hat diese Weiterleitung dann damit begründet, dass man sich im Kreis der Betroffenen darauf verständigt hatte, bei Themen, die alle betreffen, eine möglichst große Transparenz herzustellen. Der durch die Weiterleitung auch an andere Betroffene bekannt gewordene Inhalt der Mail, der führte aber dann zum Teil zu deutlicher Kritik an Jakob Feistauer, weil Betroffene sein Vorgehen als nicht abgesprochen kritisierten. Also das Vertrauensverhältnis wurde durch die bekannt gewordene Mail belastet. Und Jakob Feistauer, der hat dann in diesem Fall seinerseits den EKD-Datenschutzbeauftragten eingeschaltet, der dann bei der Prüfung dieses Falls feststellte, dass der Weiterleitung der Mail an einen größeren Personenkreis eine rechtfertigende Rechtsgrundlage fehlte, wie es hieß. Und von einer Beanstandung wurde seitens des Datenschutzbeauftragten zwar abgesehen, aber es gab einen ratenden Hinweis an die Geschäftsstelle der URAG. Soweit also erst einmal zu dieser Mail. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Betroffenenvertretung das Wirken Jakob Feistauers zunehmend als eigensinnig empfand, als wolle er vor allem unabhängig von der Betroffenenvertretung arbeiten. Und die Rede war deshalb von einem zerstörten Vertrauensverhältnis.
Und das heißt dann, die Mehrheit der Betroffenenvertretung hat Jakob Feistauer das Misstrauen ausgesprochen?
Ja, das ist so passiert. Und es ging dabei auch um einen anderen Punkt, nämlich um die Frage, wie unabhängig von der Betroffenenvertretung die betroffenen Delegierten, die in der URAG arbeiten sollen, später einmal agieren können. Und ich habe darüber mit Kerstin Krebs gesprochen, die als Betroffene in die unabhängige regionale Aufarbeitungskommission gewählt und auch berufen worden ist.
Betroffene wollen nicht in Einzelpositionen dividiert werden, sondern wir wollen als Team arbeiten. Und deswegen ist es der Betroffenenvertretung wichtig, dass die Delegierten eben nicht nur in der URAG alleine vertreten sind, sondern dass die einen engen Kontakt mit der Betroffenenvertretung haben. Und das geht aus unserer Perspektive nur, indem sie in der Betroffenenvertretung aktiv mitarbeiten.
Die Betroffenenvertretung, die sich nach der erfolgten Wahl der Delegierten für die URAG gegründet hatte, bestand nun darauf, dass die Vertreter in der URAG eben auch zwingend Mitglied der Betroffenenvertretung sein müssten, was Jakob Feistauer aber nicht war. Er wollte sich ganz auf die Arbeit in der URAG konzentrieren und sah auch keine Notwendigkeit, dafür jetzt Mitglied der Betroffenenvertretung sein zu müssen.
Und es gibt zwei nachvollziehbare Argumentationen in dem Fall. Die eine betrifft die Betroffenenvertretung. Die sagt nämlich, um über die Delegierten der URAG möglichst viele Positionen von in der Betroffenenvertretung organisierten Betroffenen einbringen zu können, da hält man eben eine Mitgliedschaft in der Betroffenenvertretung der BV für unabdingbar. Und Jakob Feistauer, der nicht Mitglied in der Betroffenenvertretung sein möchte, aber in der URAG mitarbeiten will, der argumentiert ebenso nachvollziehbar, der Kreis der Betroffenen, der ist viel größer als die Anzahl der Betroffenen, die sich eben in der Betroffenenvertretung organisiert haben. Und es könne auch wichtig sein, dass ein Delegierter in Aushandlungsprozessen der URAG möglichst unabhängig agieren kann, weil eben eine zu starke Rückbindung an ein weiteres Gremium auch bei der Arbeit in der URAG notwendige Kompromisse erschweren kann. Und bei ihren Argumentationen, da stützen sich unseren Recherchen zufolge beide Seiten auf die sogenannte gemeinsame Erklärung der Evangelischen Kirche, der Diakonie und der UBSKM. Das ist die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs zu Standards und Kriterien der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, die nämlich in dieser Erklärung geregelt werden sollen. Und diese im Dezember 2023 geschlossene Vereinbarung soll nämlich den Rahmen setzen für die Betroffenenbeteiligung in regionalen Aufarbeitungsprozessen. Und diese Erklärung setzt, wie gesagt, einen Rahmen. Und den gelte es auszufüllen, sagt Kerstin Krebs, wobei sie mit Blick auf diese gemeinsame Erklärung auch kritisch ist.
Wir sehen da drin so viele Stolpersteine, weil sie aus verschiedensten Gründen nicht gut genug aufbereitet ist, um die URAGs per se starten zu lassen. Die gemeinsame Erklärung ist ein Konstrukt zwischen Kirche und Staat, also UBSKM, das mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen versucht hat, was aufzubauen. Aber das, was rausgekommen ist, bietet viel zu wenig Rückhalt in vielen Aspekten, die wichtig sind, um Regularien zu finden. Wie arbeitet wer eigentlich zusammen? Und man entnimmt dem kompletten Konstrukt, dass es da darum geht, wo ist eigentlich welche Macht und wer hat eigentlich welches Sagen verteilt. Und diese Richtlinie ist da viel zu vage.
Wir haben uns dann die gemeinsame Erklärung und die Auslegungshilfe noch einmal genauer angesehen. Einen Passus, wonach nur Mitglieder von betroffenen Vertretungen als betroffenen Delegierte in die URAG entsendet werden können, den enthält die Erklärung nicht. Es findet sich aber auch der Satz, die betroffenen Vertretungen benennen die Mitglieder aus der Gruppe der Betroffenen für die unabhängige regionale Aufarbeitungskommission. Es ist kompliziert. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, Jakob Feistauer war ja zu dem Zeitpunkt gewählt worden, als es die Betroffenenvertretung noch gar nicht gab. Ja, wenn auch alles etwas holprig ablief, Florian, wurde denn Jakob Feistauer von der Betroffenenvertretung jetzt abgewählt?
Ja, Aber selbst bei der Abwahl, da stellen sich einige Fragezeichen, denn Jakob Feistauer wurde ja teilweise von anderen Betroffenen gewählt als jenen, die ihn dann nachher abgewählt haben. Beim ersten Mal, da stimmten 22 Betroffene ab, darunter auch Wählende, die sich in der formierenden Betroffenenvertretung gar nicht aktiv beteiligen wollten, aber eben ihre Stimme für die URAG-Delegierten abgeben wollten. Und einige von denen, die damals abstimmten, waren bei der zweiten Abstimmung in der Betroffenenvertretung nicht dabei, denn diese Wahl fand eben nur innerhalb der Betroffenenvertretung statt. Im April 2025 wurde einstimmig bei Anwesenheit von 10 der damals 13 Mitglieder der Betroffenenvertretung beschlossen, dass Jakob Feistauer kein URAG-Delegierter mehr sein sollte. Und darüber wurden dann die evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen in einer Mail informiert. Jakob Feistauer und die Teilnehmenden der ersten Wahl wurden bei dieser Mail in Kopie gesetzt. Und zur Entscheidung der Betroffenenvertretung haben wir auch die Leiterin der Geschäftsstelle der URAG, Ute Dortschok, befragt.
Dieses Ergebnis wurde sogar zweimal bestätigt. In einer Sitzung im April wurde die Abwahl vorgenommen. Im Mai wurde sie nochmal bestätigt, weil bis dato noch 12 Mitglieder anwesend oder online dazugeschaltet waren und ihre Stimme abgeben konnten, weil sie dieses als so wichtige Entscheidung gesehen haben.
Bemerkenswert finde ich ja, dass es noch eine zweite Abstimmung der Betroffenenvertretung gab. Erst stimmten im April 10 Mitglieder der Betroffenenvertretung für eine Abwahl Feistauers. Dann im Mai waren es in dieser zweiten Abstimmung 12, die sich für eine Abwahl aussprachen. Und dies jetzt einfach mal in Relation gesetzt zu den 22 Wählenden der ersten Abstimmung, bei der ja Jakob Feistauer gewählt wurde. Auch da haben wir bei Ute Dortschok nochmal nachgefragt.
Es sind 12 von den 22. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, den sich die Betroffenenvertretung nochmal vor Augen geführt hat. Das ist die Mehrheit derjenigen, die auch ursprünglich gewählt haben.
Es geht also um eine ganz entscheidende und wichtige Frage. Welche Abstimmung gilt denn eigentlich? Die erste, wo 22 gewählt haben, oder gilt die Entscheidung der Betroffenenvertretung?
Aber warum kam es überhaupt noch mal zu diesen zwei Abstimmungen in der Betroffenenvertretung?
Es gab eine erste Abstimmung im April in der Betroffenenvertretung. Da haben 10 Mitglieder gesagt, Jakob Feistauer wird das Vertrauen nicht mehr ausgesprochen. Und es gab eine zweite Abstimmung, da waren es 12, die ihm das Misstrauen ausgesprochen haben. Und natürlich stellt sich die Frage, wieso gab es dann eigentlich noch diese zweite Abstimmung mit den 12? Und das war auch ein Gegenstand unserer Recherchen. Und wenn man diese beiden Abstimmungsergebnisse nochmal in Beziehung setzt zu den 22 Wählenden, dann kann man sagen, 10 von 22, erste Abstimmung in der Betroffenenvertretung,
ist eine Minderheit.
Ist eine Minderheit. Und bei der zweiten Abstimmung, wo 12 von 22, Ute Dortschok hat es ja auch gesagt, ist eine Mehrheit. Also zwei Wahlverfahren in dieser Frage, welche Wahl gilt. Und spannend auch, nach unseren Recherchen wurden diejenigen Wählenden, die später nicht Mitglied der Betroffenenvertretung waren, nur über das Ergebnis der ersten Abstimmung in der Betroffenenvertretung informiert, wo eben die 10 sich für eine Abwahl von Jakob Feistauer ausgesprochen haben. Über die zweite Abstimmung der Betroffenenvertretung im Mai, da wurde nicht mehr so umfassend informiert. Noch im Mai berief der Verbund der evangelischen Kirchen schließlich die 3 betroffenen Delegierten für die URAG und Jakob Feistauer war nicht dabei. Die Öffentlichkeit wurde über diese Berufung aber erst später, nämlich 3 Monate später, Anfang September informiert. Und Jakob Feistauer, der ist nach wie vor der Ansicht, dass die Art und Weise seiner Abwahl nicht korrekt war. Und deshalb habe er sich im Frühjahr vergangenen Jahres auch an den Arbeitsstab der UBSKM gewandt, weil er eben wissen wollte, ob die erste Abstimmung nun ungültig sei.
Ich habe das auch von der UBSKM, der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, prüfen lassen. Und die ist genauso wie ich der Meinung, dass das eine rechtskräftige Wahl ist, die so abgelaufen ist, wie sie nun mal abgelaufen ist und dass das alles seine Richtigkeit hat.
Das ist schon von außen betrachtet eine ziemlich vertrackte Situation, also zwei unterschiedliche Wahlverfahren. Im Falle von Jakob Feistauer einmal eine Wahl, dann zweimal eine Abwahl und dazwischen viel Ärger, Misstrauen, Intransparenz.
Und es zeigt sich, dass es die Betroffenen als einheitliche Gruppe gar nicht gibt. Was aber auch gar nicht schlimm ist, denn oft ist es ja erst diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Perspektiven, die eben in Aufarbeitungsprozessen sehr hilfreich sein kann und auch unterschiedliche Kontrollen kirchlicher Versprechen und auch Leistungen möglich machen. Und es ist eben in jedem Fall, das zeigt sich eben, ein Work in Progress. Manche Probleme, Fehler treten eben erst auf, wenn es nach vorne geht, wenn es vorangeht und sich auch Gremien erst bilden und entstehen.
Und für diese Schwierigkeiten, da macht Kerstin Krebs, Mitglied der Betroffenenvertretung und Vertreterin der Betroffenen in der URAG, vor allem die Vereinbarung zwischen den Kirchen und der UBSKM verantwortlich.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich mir das anders gewünscht hätte, aber ich sehe die Verantwortung nicht bei den Betroffenen, schon gar nicht bei der BV, sondern ich sehe die Verantwortung bei dem Konstrukt URAG insgesamt. Ich sehe die Verantwortung bei der gemeinsamen Erklärung und dass ich es nicht nachvollziehen kann, wie Professionelle auf professioneller Ebene bei Kirche und UBSKM in diesem Fall nicht Regularien gefunden wurden, die solche Schwierigkeiten hätten vermeiden können.
Das klingt schon wirklich alles nach großen Anlaufschwierigkeiten der URAG, der unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommission in Niedersachsen-Bremen. Es wird deutlich, es ist kompliziert. Florian, wie geht es denn nun weiter?
Die Vertreter des Landes, die sollen nun offenbar zeitnah benannt werden und dann auch berufen. Aber Jakob Feistauer will eben trotz der Abwahl als Betroffener weiterhin in die unabhängige regionale Aufarbeitungskommission und er beschreitet dafür den kirchlichen Rechtsweg.
Ich klage vor dem Rechtshof der Konföderation darauf, dass mich die Konföderation in die URAG beruft. Ich bin von Betroffenen vor etwa einem Jahr in die URAG gewählt worden. Es war eine Wahl, wo Betroffene teilnehmen konnten und da bin ich reingewählt worden. Und ich bin danach auch benannt worden und aufgrund der Wahl und der Benennung ist die Konföderation gemäß der gemeinsamen Erklärung dazu verpflichtet, mich in die URAG zu berufen. Das hat sie nicht getan und deshalb klage ich.
Die Kirche hat den Eingang der Klage bestätigt. Wann aber mit einer Entscheidung zu rechnen ist, das ist derzeit unklar. Vieles spricht derzeit dafür, dass die URAG, die unabhängige regionale Aufarbeitungskommission in Niedersachsen und Bremen, auch ohne diesen Gerichtsentscheid im Fall Feistauer demnächst erst einmal starten wird.
Wenn die konkrete Arbeit der URAG Niedersachsen-Bremen dann jetzt irgendwann starten wird, dann geht es ja, wie es im Namen URAG auch heißt, vor allem um Aufarbeitung, um Fallanalysen und so weiter. Und das kostet Geld. Und da ist Jakob Feistauer von der Initiative Vertuschung beenden skeptisch, was die URAG dann wirklich wird in die Wege leiten können.
Die URAG hat nicht die Möglichkeit, Aufarbeitungsprojekte zu starten. Was die URAG machen kann, ist, sie kann den leitenden Gremien der Landeskirchen und der Diakonieverbände aus der Konföderation empfehlen, gewisse Dinge aufzuarbeiten. Sie können zum Beispiel sagen, hier in Stadt XY gab es in den und den Jahren einen Fall, der ist ganz wichtig, da hätten wir gerne, dass der aufgearbeitet wird. Und diesen Wunsch können Sie daran tragen und dann müssen die Gremien da in der Konföderation entscheiden, ob sie das nun aufarbeiten wollen oder nicht. Die URAG hat dort weder finanzielle Mittel für, noch irgendwie ein Recht, etwas zu entscheiden. Es ist und bleibt an dem Punkt die Frage, was die Kirche aufarbeiten will. Wir sehen ja gerade, dass die Kirche aktuell ganz, ganz viele Sachen nicht aufarbeitet, weil sie es scheinbar nicht will. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine URAG daran ändern wird, wenn es da einen URAG gibt mit Betroffenen, die interessiert und engagiert sind, aber eine Kirche halt kein Aufarbeitungsinteresse hat, dann wird das, befürchte ich, auch so bleiben.
Das sagt Jakob Feisthauer und dem hält die Leiterin der Geschäftsstelle der URAG, Ute Dortschok, Folgendes entgegen.
Und ich gehe mal davon aus, da die URAG mit Experten und Expertinnen besetzt ist und auch nicht daran interessiert ist, Geld zu verschwenden, sondern dass sie dann schon dazu, wenn sie sich für eine Studie entscheiden oder einen Auftrag, dass sie der Meinung sind, dass das förderlich ist für den Erkenntnisgewinn oder für die Aufarbeitung. Dann wird die Konföderation oder die jeweilige Landeskirche, die das vielleicht betrifft, sehr genau darlegen müssen, warum sie das ablehnt. Und da denke ich, dass das nicht so einfach sein wird, weil ich hier in Niedersachsen und Bremen auch ein öffentliches Interesse wahrnehme. Sowohl von Betroffenen als auch von Öffentlichkeit und Presse, die darauf schauen und auch interessiert sind, wie geht es weiter.
Auch das wollten wir genauer wissen. So sind im Doppelhaushalt 2025-26 zum Beispiel der Hannoverschen Landeskirche rund 1 Million Euro für Aufarbeitungsstudien vorgesehen. Und es wurde auch schon einzelnen Aufarbeitungsprojekten grundsätzlich zugestimmt, auch unabhängig vom Staat der URAG. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Forumstudie zur sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche zeigt sich einerseits, wie vielfältig, engagiert und konzentriert an den Rahmenbedingungen für die Aufarbeitung gearbeitet wird, aber eben auch, wo es bei diesem Prozess, Work in Progress, auch Schwierigkeiten, Verletzungen und Kritik gibt und wie holprig der Weg zumindest in Niedersachsen ist.
Ein Thema, das uns sicher weiter beschäftigen wird. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und diesen Podcast kann man auch online finden, und zwar unter ndr.de/info und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschieden sich heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.